E-Mail an die Hamburger Nachrichten. Hamburg, den 31. Dezember. Wertes Redaktionsteam, bevor ich Ihnen heute einen guten Rutsch wünsche, möchte ich Sie noch kurz auf ein paar Fehler in Ihrer aktuellen Ausgabe hinweisen. Auf Seite 18 schreiben Sie über den neuen Kinofilm Eiszeit Folgendes. Henning Fuhrmann, 33, der sich in den vergangenen Jahren bereits als Seriendarsteller einen Namen machen konnte, Hierzu möchte ich anmerken, dass Henning Fuhrmann laut Wikipedia am heutigen Tag, also am 31.12. Geburtstag hat. Somit ist er nicht mehr 33, sondern vielmehr 34 Jahre alt. Zudem stimmt in dem von Ihnen formulierten Text die Vorzeitigkeit nicht. Richtig müsste es heißen, der sich in den vergangenen Jahren bereits als Seriendarsteller einen Namen hatte machen können. Wie immer mit hochachtungsvollen Grüßen, Jonathan N. Grief. Jonathan. 1. Januar, Montag, 7.12 Uhr. Jonathan N. Grief war nicht zufrieden. Wie jeden Morgen hatte er um 6.30 Uhr seine Jogging-Schuhe angezogen, sich aufs Mountainbike geschwungen und zu seiner Laufrunde um die Außenalster aufgemacht. Und wie jedes Jahr am 1. Januar ärgerte er sich nicht nur über die Überreste von Böllern und Raketen, die zusammen mit dem grauen Schneematsch eine hässliche und rutschige Melange bildeten. Nein, noch mehr empörte sich Jonathan Grief darüber, dass seine Ex-Frau Tina es sich auch dieses Jahr nicht hatte nehmen lassen, ihm eine Schornsteinfegerfigur aus Schokolade vor die Haustür zu stellen. Zusammen mit einer Karte, auf der sie ihm, wie immer, ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr wünschte. Als er über die Krugkoppelbrücke trabte, zeigte seine Pulsuhr eine Geschwindigkeit von 16 km/h und eine Herzfrequenz von 156 Schlägen die Minute an. Heute würde er die Runde von 7,4 Kilometern vermutlich in Rekordzeit schaffen. Bisher lag sein bestes Ergebnis bei 33 Minuten. Auf Höhe vom Anglo-German Club verlangsamte er allerdings seine Schritte. Weshalb sollte er sich über Tinas gedankenlose Aufmerksamkeit so aufregen, dass er sich womöglich eine Zerrung einhandelte? Immerhin waren sie und er schon seit 5 Jahren getrennt. Ja, er hatte Tina geliebt. Sehr sogar. Und ja, sie hatte ihn für seinen vormals besten Freund Thomas Burg verlassen, hatte nach über 7 glücklichen Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Jedenfalls hatte Jonathan immer gedacht, sie seien glücklich. Tina hatte das anscheinend anders gesehen, sonst wäre die Sache mit Thomas wohl nicht passiert. Zwar hatte sie Jonathan beteuert, es hätte nichts mit ihm zu tun, aber schließlich weiß jeder, dass es immer etwas mit einem selbst zu tun hat. Wobei Jonathan sich bis heute fragte, was das wohl gewesen sein könnte. Schließlich hatte er Tina den Himmel auf Erden bereitet, hatte für sie ein schönes Stadthaus direkt am Innocentia-Park in Harvestehude gekauft und es nach ihren Wünschen umgebaut, hatte es ihr ermöglicht, ihren verhassten Job als Grafikerin in einer Werbeagentur an den Nagel zu hängen und ein freies Leben ganz nach ihren Vorstellungen zu führen. Er hatte ihr quasi jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Egal, ob es ein hübsches Kleid, ein Schmuckstück oder ein neues Auto war. Ein sorgenfreies Dasein ohne jede Verpflichtung. Der Buchverlag Griefson & Books, den Jonathan von seinem Vater Wolfgang übernommen hatte, wurde von einem Geschäftsführer geleitet, sodass er selbst nur hin und wieder für repräsentative Aufgaben zur Verfügung stehen musste. Sie hatten die teuersten Reisen unternommen und waren bei jedem gesellschaftlichen Ereignis gern gesehene Gäste gewesen. Tina hatte das Leben mit ihm in vollen Zügen genossen, hatte immer exotischere Reiseziele vorgeschlagen, immer raffiniertere Designermode getragen und regelmäßig sämtliche Zimmer ihrer Villa neu eingerichtet. Sie hatte nach einem Meer gesucht, das sie lange nicht hatte benennen können. Sie hatte es mit Fremdsprachenkursen, Gitarrenunterricht, Qigong, Tennis und diversen anderen Aktivitäten versucht, ohne eine davon längerfristig durchzuhalten. Er war schon fast so weit gewesen, das Thema Kinder energischer zur Sprache zu bringen, trotz Tinas Beteuerungen, dass sie es zu zweit doch so perfekt hätten. Und was auch immer es gewesen war, offensichtlich hatte Tina ihr undefinierbares Meer letztlich ausgerechnet bei Thomas gefunden, den Jonathan bereits seit der Schulzeit kannte und der bei Griefson & Books für das Marketing verantwortlich gewesen war. Nach der Trennung hatte Thomas es vorgezogen, seine Stelle im Verlag zu kündigen, Tina zurück in ihren Agenturjob zu schicken und fortan mit ihr in einer Dreizimmerwohnung in der Schanze zu hausen. Was für ein verpfuschtes Leben im Namen der Liebe. Und da wünschte ausgerechnet Tina ihm ein erfolgreiches und glückliches neues Jahr? Jonathan schnaubte. Er war erfolgreich und er war glücklich. Wütend malte er sich aus, wie Tina und Thomas abends gemeinsam bei einer Flasche Rotwein vom Discounter in ihrem IKEA-Wohnzimmer saßen, während ihre gemeinsame Tochter Tabea, ja, offenbar war das Leben zu zweit doch nicht der Gipfel der Perfektion gewesen, denn Tina hatte etwa 30 Sekunden nach Bekanntgabe ihrer Liaison mit Thomas ein Baby zur Welt gebracht, friedlich in ihrem Hochbett schlummerte. Jonathans Pulsuhr zeigte eine Herzfrequenz von 172 Schlägen pro Minute. Wieder musste er seine Schritte bremsen. Er musste sich zähneknirschend eingestehen, dass es ihm noch immer nicht gelang, bei den Gedanken an Tina und ihr neues Leben Ruhe zu bewahren. Und das trotz 20 Stunden bei einem Life-Coach. So ein Stümper. Erstaunlicherweise dachte Jonathan, während er nun an Bodos Bootssteg, natürlich mit falschem Apostroph, vorübertrabte, hatte Tina damals nach der Trennung rein gar nichts von ihm gefordert. Kein Geld, keinen Unterhalt, keinen Anteil vom Haus, kein Nichts. Sie war genau so gegangen, wie sie 8 Jahre zuvor gekommen war. Sogar ihren Schmuck hatte sie, entgegen seines Protests, zurückgelassen. Jonathans Life-Coach war damals der Meinung gewesen, dass Tina damit Stil und Anstand bewiesen hätte, denn schließlich hätte sie ja die Scheidung gewollt. Jonathan sah das ein wenig anders. Tinas Verzicht auf alles, was ihr rechtlich zustand, war kein würdevoller Abschied gewesen, sondern nichts weiter als eine kleine, perfide Stichelei, die ihm zeigen sollte, dass sie ihn nicht brauchte, nicht einmal sein Geld. 20 Minuten später erreichte Jonathan den Trimfit Circle am Schwanenweg. Erst machte er 50 Liegestütze, dann 50 Sit-Ups, gefolgt von 50 Klimmzügen. Die Prozedur wiederholte er 3-mal. Als er bei den abschließenden Dehnübungen an sich herunterblickte, stellte er, wie so oft, erfreut fest, dass sich sein Sportprogramm durchaus auszahlte. Für seine 42 Jahre war er ausgesprochen gut in Form und mit einem Gewicht von 80 Kilo bei einer Größe von knapp 1,90 Meter war er schlanker als die meisten Männer seines Alters. Im Gegensatz zu Thomas, der schon zu Schulzeiten einen deutlichen Hang zu Love Handles im Hüftbereich zu beklagen hatte. Und ebenfalls im Gegensatz zu Tinas großer Liebe verfügte Jonathan über dichtes schwarzes Haar, das nur an den Schläfen ein paar graue Strähnen aufwies. Ein interessanter Kontrast zu seinen blauen Augen, wie Tina immer gesagt hatte. Ein Kontrast, der sie nun nicht mehr zu interessieren schien, denn Thomas, der Ärmste, hatte bereits mit Ende 20 eine speckig glänzende Stirnglatze entwickelt. Bevor Jonathan Gefahr lief, sich ein weiteres Mal in etwas hineinzusteigern, marschierte er zu seinem Mountainbike, das er wie immer am Eingang zum Trimm-dich-Parcours angeschlossen hatte. Er stutzte, als er die schwarze Tasche sah, die am Lenker seines Fahrrads baumelte. Es handelte sich um einen Einkaufsbeutel aus Nylon mit Reißverschluss. Er öffnete ihn und warf einen Blick ins Innere. Zum Vorschein kam ein dickes, in dunkelblaues Leder gebundenes Buch. Es war neu. Das Leder von edler Prägung mit abgesteppten weißen Nähten. Eine Lasche hielt es per Druckknopf verschlossen. Ein Philofax. Jetzt war Jonathan verwirrt. Deshalb hängte ihm jemand einen Beutel mit einem altmodischen Terminkalender ans Fahrrad.